Deutschlandfunk, Lebenszeit.
Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Lange Zeit wurde das Thema Einsamkeit vor allem als eine Herausforderung für ältere Menschen betrachtet. Doch Studien zeigen, gerade viele junge Erwachsene fühlen sich häufig isoliert und allein. Und das, obwohl sie online über soziale Medien viele Kontakte haben und eigentlich gut vernetzt sind. In einer aktuellen Umfrage im Auftrag der Bertelsmann Stiftung gab mehr als jeder zehnte Befragte im Alter zwischen 16 und 30 an, sehr einsam zu sein. Bekannt ist, dieses Gefühl der Einsamkeit kann auf Dauer nicht nur zu psychischen und physischen Erkrankungen bei den betroffenen Menschen führen. Es hat auch Auswirkungen auf unsere ganze Gesellschaft. Auch deshalb widmet die Bundesregierung diesem Problem die aktuell stattfindende Aktionswoche gemeinsam aus der Einsamkeit und eine Strategie gegen Einsamkeit. Aber warum sind so viele junge Menschen einsam? Was kann man dagegen tun? Und welche Rolle spielen dabei die sozialen Netzwerke? Trotz Insta, Tinder und WhatsApp, warum sind viele junge Menschen einsam? Das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und dazu begrüße ich meine Gäste. Zum einen ist das zugeschaltet aus Berlin Benjamin Landes. Er ist Direktor des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik ISS und Leiter des im Auftrag des Bundesfamilienministeriums eingerichteten Kompetenznetzwerks Einsamkeit. Guten Morgen, Herr Landes.
Einen schönen guten Morgen.
Ebenfalls zugeschaltet aus Frankfurt ist uns Dr. Alexander Langenkamp, Soziologe und Einsamkeitsforscher an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, der unter anderem auch die Zusammenhänge zwischen Einsamkeit und politischer Partizipation erforscht hat. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Langenkamp.
Guten Morgen.
Und hier bei mir im ruhigen Studio sitzt Dr. Nazanin Kamani, Autorin und Ärztin in einer Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie. Guten Morgen, herzlich willkommen auch Ihnen, Frau Kamani.
Guten Morgen.
Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir von Ihnen hören, meine Damen und Herren, liebe Zuhörende. Wie ergeht es Ihnen? Kennen Sie dieses Gefühl der Einsamkeit? Womit hängt es zusammen und wie gehen Sie damit um? Was hilft Ihnen? Was würden Sie sich auch als Unterstützung wünschen? Und wenn Sie nicht zu der jungen Generation gehören, was beobachten Sie bei Ihren Kindern oder Enkeln in ihrer Umgebung, an ihrem Arbeitsplatz? Welchen Unterschied sehen Sie vielleicht auch zwischen dieser Lebensphase Ihrer Generation zu den jungen Erwachsenen heute? Frau Kamani, Sie sind sozusagen in einer Doppelrolle im Moment gerade hier. Sie sind 35, wir zählen Sie nochmal zur jungen Generation, aber auch als Psychiaterin. Was erleben Sie in Ihrer Generation? Wie viel Einsamkeit ist da bei Menschen ab, sage ich mal, 18 bis 35?
Also Einsamkeit spielt definitiv eine Rolle. Trotz, ich sag mal, vielleicht vieler eher oberflächlicher oder ja mittelmäßig tiefer Kontakte, trotz viel Social Media Präsenz, trotz WhatsApp-Gruppen, die geradezu explodieren, Chatverläufe, die in Tage- und wochenlanger Arbeit abgearbeitet werden müssen, ist das Gefühl von Einsamkeit, vom nicht gesehen, nicht gehört, nicht verstanden werden, schon präsent. Das mag phasenweise stärker sein, je nachdem, welchen Herausforderungen man gerade gegenübersteht. Dann kommen natürlich Phasen, gerade wenn gerade frische Partnerschaften beginnen oder man einen schönen Urlaub mit Freunden, Bekannten, Familienangehörigen macht, wo dieses Gefühl auch punktuell sinkt. Aber dass es immer wieder hochflammt, das erlebe ich doch oft.
Fragen wir zur Definition erstmal die Wissenschaft, den Einsamkeitsforscher. Herr Langenkamp, was ist die Definition von Einsamkeit?
Prinzipiell unterscheidet man hier vor allem zwischen einsam fühlen und alleine sein. Also Einsamkeit ist eigentlich die Definition, dass man entweder qualitativ oder quantitativ mit den eigenen sozialen Beziehungen nicht zufrieden ist, nicht glücklich ist, hier einen Mangel verspürt. Und das ist relativ schwach korreliert tatsächlich nur mit objektivem Alleine sein. Also man kann alleine sein und sehr zufrieden sein. Und man kann sich mitten unter Menschen befinden und dabei sehr einsam fühlen. Das heißt, hier macht man einfach diese klare Trennung aus Empfindung und Zustand.
Und es gibt verschiedene Formen der Einsamkeit, richtig?
Genau, man kann das fast beliebig unterdifferenzieren, weil nicht jede Einsamkeit ist gleich. Also die Ursächlichkeiten von Einsamkeiten können ja sein, dass man eine bestimmte Form von Beziehung vermisst, romantische Beziehung, Freundesbeziehung, Familienbeziehung. Es kann aber auch sein, dass man sich ganz in der Breite sozusagen ein stärkeres, verlässlicheres soziales Netzwerk wünscht und das Gefühl hat, hier nicht ausreichend eingebunden zu sein. Also hier müssen wir ganz klar sagen, Einsamkeit ist nicht ein einfaches Phänomen, sondern es ist sehr komplex und multidimensional. Und da muss man eigentlich sehr nuanciert rangehen.
Frau Kamani, Sie haben schon gesagt, es ist ein Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamsein.
Genau, ich kann räumlich, physisch allein sein, mich aber trotzdem nicht einsam fühlen, weil ich einfach verlässliche Bindungen mit einer angemessenen Tiefe, mit einer angemessenen Authentizität lebe, in denen ich mich wohlfühle, gesehen fühle, in denen ein authentischer zwischenmenschlicher Austausch stattfindet. Wenn ich diese Beziehungen verinnerliche, und das kann ich am besten, wenn sie eine bestimmte Dauer und eine bestimmte Tiefe erreicht haben, dann kann ich mich auch nicht einsam fühlen, wenn ich auf einer einsamen Insel zum Beispiel gestrandet bin. Ich weiß, es gibt Menschen, die denken an mich, mit denen kann ich mich austauschen. Die existieren auch weiter, wenn ich sie nicht sehe. Das erfordert aber natürlich auch psychische Gesundheit, diese Fähigkeit zu haben.
Denn an sich kann ja Alleinsein auch was sehr Nährendes wieder sein. Ne?
Genau, Alleinsein ermöglicht mir auch, nochmal in Verbindung mit mir selbst zu treten, Ruhe zu haben, zu reflektieren, meine eigenen Gefühle zu beleuchten, was im Trubel und Lärm des Alltags ja nicht immer möglich ist. Und diese Reflexionsfähigkeit, die kann dann gestärkt werden und das kann dann meinen Beziehungen, wenn ich aus dem Alleinsein wieder raustrete, durchaus auch gut tun.
Herr Landes, Sie sind mit dem ISS und dem Kompetenznetzwerk ganz nah an den Menschen und Projekten gegen Einsamkeit. Was macht das Kompetenznetzwerk? Erklären Sie uns das kurz.
Ja, vielen Dank. Das Kompetenznetz ist 2021 entstanden aus einer Initiative tatsächlich des Bundesfamilienministeriums und der Wohlfahrtsverbände. Und man hat überlegt, in der steigenden Anzahl an Menschen, die einsam werden, gerade in diesen Zeiten der Pandemie damals, was kann man machen? Braucht es einen Einsamkeitsbeauftragten oder in welches Format kann das gehen? Und das Kompetenznetz ist dann aus dem Gedanken gegründet worden, dass schon ganz viel und ganz breit in Deutschland etwas gegen Einsamkeit getan wird und dass es mehr Sinn macht, diese Kompetenz eben zusammenzubringen und eine Plattform zu schaffen. Und dementsprechend verstehen wir uns als Kompetenznetz eben als Plattform, die zum Beispiel Wissenschaft zusammenbringt, die ganz viel Wissen sammelt, ob das jetzt auf der Website ist oder auf Veranstaltungen. Wir bringen die Wissenschaft zusammen mit Praktikerinnen und Praktikern, Fachkräften, die etwas gegen Einsamkeit tun oder tun wollen, Initiativen, Ehrenamtlichen. Und letztendlich sprechen wir eben auch mit betroffenen Menschen und versuchen zu lernen, was sie brauchen und eben in Kontakt zu bringen. Also das Kompetenznetz ist eben ein Netzwerk von Menschen aus ganz unterschiedlichen Bereichen und man kann viel Information finden und viel, was einem, glaube ich, weiterhilft.
Warum hat sich das Bundesfamilienministerium dieses Thema auf die Fahnen geschrieben? Warum betrifft es auch Politik?
Ja, ich glaube, das speist sich aus zwei Entwicklungen. Das eine ist international, erfährt das Thema Einsamkeit große Aufmerksamkeit. Man hört ja immer aus Großbritannien gehört, dass es auch ein Einsamkeitsministerium gäbe. Ich glaube, das ist ein bisschen übertrieben formuliert, aber
das habe ich auch gelesen.
So insgesamt, also gibt es eine internationale Entwicklung. Die Weltgesundheitsorganisation widmet sich dem. Aber eben gerade in der Pandemie ist ja sehr offensichtlich, dass durch die Lockdowns die Gefahr größer geworden ist, dass Menschen einsam werden. Das hat sich wie auch nachher in Befragungen bestätigt. Und die Frage war, wie muss jetzt Politik reagieren, um zu lernen, um gute Politik zu machen und etwas dagegen zu tun. Und daraus ist die Aufmerksamkeit für das Thema Einsamkeit entstanden.
Vor kurzem hat ja Bundesfamilienministerin Lisa Paus mit Ihnen das erste bundesweite Einsamkeitsbarometer vorgestellt, das Sie im Auftrag des BMFSFJ, des Familienministeriums, erstellt haben. Wie sehen die Zahlen jetzt aus?
Ja, das ist ganz interessant. Das Einsamkeitsbarometer nimmt die Zahlen des sozioökonomischen Panels. Das ist eine ganz breite Bevölkerungsbefragung von insgesamt 30.000 Menschen. Und zwischen 18 und also ganz hohem Alter, älter als 75 Jahren, und hat sie unter anderem zur Einsamkeit befragt. Und die Zahlen sind während der Pandemie deutlich nach oben gegangen. Also wir hatten bis zur Pandemie eigentlich jetzt seit Anfang der 90er schwach sinkende Zahlen, Prävalenzen zur Einsamkeit. Und in der Pandemie ging das dann hoch bis zu 31%. Also fast jeder Dritte war betroffen von Einsamkeit. Und da sprechen wir tatsächlich auch von schmerzhafter Einsamkeit. Nach der Pandemie, 2021 sind die letzten Zahlen, die wir hier einbeziehen konnten, das war ja noch so im Ausklingen der Pandemie, gehen die Zahlen wieder runter auf zwischen 10% und 14%, je nach Alter. Das heißt, es geht zurück, aber nicht ganz auf Vorpandemieniveau. Und was ich an besonders bedenklichen Befund an der Stelle befinde, ist, dass die Altersverteilung sich dreht. Also vor der Pandemie waren es vor allem die hochaltrigen Menschen, älter als 75 Jahre, die besonders betroffen waren von Einsamkeit. Einsamkeit. Und das hat sich schon in der Pandemie gedreht. Da waren es die Altersgruppe, die jungen Erwachsenen von 18 bis 29 Jahren mit den höchsten Werten. Und diese Altersverteilung, die ist auch in unseren Zahlen dann im Ausklingen der Pandemie bestehen geblieben. Also die Altersverteilung hat sich gedreht.
Herr Langkamp,
Sie können ja auch kurz was ergänzen.
Bitte gerne, wollte ich gerade Ihnen den Ball rüberwerfen.
Nur, ich möchte, also erstmal, das SERP ist eine unglaublich starke Studie, aber nur zur Erwähnung, wir erreichen ja bei solchen Umfragen nicht immer alle. Zum Beispiel Menschen, die in Institutionen leben, zum Beispiel Altersheim oder halt minderjährige Personen, sind häufig nicht in diesen Umfragen drin. Und diese ganzen Schätzversuche, wo man sagt, so ist der Stand heute, das sind in der Regel konservative Schätzungen. Zum einen, weil man dann wirklich sehr, sehr einsame Menschen schwierig erreicht. Zum anderen, weil gewisse Bevölkerungsgruppen, die vulnerabel sind, es häufig nicht in die Umfragen schaffen oder nicht in ausreichender Menge. Das heißt, ich unterstreiche alles, was Herr Landes sagt, aber man muss da immer dazu einfach erwähnen, es gibt viele Leute, die ein bisschen unterm Radar fliegen, die besonders betroffen sind. Das wird wahrscheinlich im psychologischen Bereich ja dann auch öfter noch gefunden werden.
Genau, nun geht es aber ja heute um die jungen Erwachsenen. Und welche Zahlen, Herr Langkamp, haben Sie da?
Kommt drauf an, auf welche Gruppe wir genau schauen. Jetzt letztens ist ja von Nordrhein-Westfalen, war das meine ich, eine neue Studie veröffentlicht worden. Ich tue mich im Moment sehr, sehr schwer, hier Zahlen zu nennen. Die schwanken sehr stark. Wir haben teilweise bei jungen Erwachsenen so Messungen, die bis zu 30-40% gehen, die von sich sagen, sie sind die meiste Zeit einsam. Und andere Umfragen sind etwas niedriger. Und Einsamkeit ist auch nicht binär. Es ist ja nicht so, man ist einsam oder nicht, sondern es ist eben ein gewisses Spektrum. Deswegen würde ich hier gar nicht einen Finger auf eine gewisse Prozentzahl legen wollen, um ehrlich zu sein.
Dann vielleicht die allgemeinere Frage, die kam in der Redaktion auf an Sie alle. Nimmt die Einsamkeit bei jungen Erwachsenen im Verlauf der letzten Jahre wirklich zu? Oder ist sie vielleicht gleich geblieben, aber es gibt jetzt eine größere Form der Sensibilität und Bewusstheit in der Gesellschaft und auch die Möglichkeit, das jetzt offen zu sagen? Was denken Sie?
Also bei jungen Erwachsenen gibt es ohnehin, sage ich mal, Herausforderungen. Das ist ja eine sehr verletzliche Phase, der Übergang von Schulzeit ins Erwachsenenleben. Da finden sehr viele Veränderungen statt bei diesem Übergang ins Erwachsenenalter. Auszug, Studium, Standortwechsel, eine neue Freundeskreise, erste Beziehungserfahrung. Auch ein nicht unterschätztes Problem ist da die Trennung von den Eltern, die oftmals auch bei Menschen, die eine genetische Vorbelastung haben oder je nach ihrer bisherigen biografischen Anamnese und Erfahrung mit dem Ausbruch psychischer Erkrankungen mit einhergehen kann. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie gefestigt bin ich? Und da schaut man natürlich auch auf die Corona-Zeit zurück. Über wie viele Ressourcen verfüge ich? Wie gut kann ich mich einer neuen Situation anpassen? Wie gut kann ich in den Austausch treten, meine Gefühle und Probleme verbalisieren? Und das ist in der Corona-Zeit einfach zu kurz gekommen. Das waren junge Menschen, die waren nicht so gefestigt wie vielleicht jemand, der schon mit 40 oder 50 Krisen bewältigt hat, sich selbst schon kennengelernt hat, vielleicht auch schon eine Therapie hinter sich hat, Ressourcen schon entwickelt hat. Das waren junge Menschen, die gelernt haben, dass eine Krise auch mit Kontrollverlust, mit Fremdbestimmung einhergeht, mit Rückzug, mit Isolation, dass vielleicht noch gar nicht Konzepte für diese Krise für mich ausgearbeitet wurden. Und dieses Gefühl, dieses Gedankenkonstrukt, was dann entstanden ist, dieses Gefühl von Hilflosigkeit, das kann natürlich auch noch ein bisschen nachwirken. Und insofern kann ich mir schon vorstellen, dass dieser Einsamkeitstrend, dieses Gefühl von Einsamkeit tatsächlich auf einem höheren Niveau vorbesteht als vielleicht vor einigen Jahren noch. Bei psychischen Erkrankungen junger Menschen zeichnet sich das auch ab. Es gab dann einen Peak während der Corona-Zeit. Diese Zahlen waren rückläufig, haben sich aber weiterhin auf einem erhöhten Niveau stabilisiert. Und Entwarnung würde ich da nicht geben, sondern vielmehr schauen, wie man sowas präventiv in Zukunft verhindern kann.
Wir haben eine Hörerin in der Leitung. Monika Dittmann hat angerufen. Guten Morgen, Frau Dittmann.
Ja, guten Morgen.
Was hat Sie bewogen, anzurufen?
Ja, ich habe viel mit jungen Leuten zu tun, beruflich, privat. Ich habe schon vor der Corona-Zeit einfach festgestellt, dass die jungen Menschen sehr, sehr, sehr viel mehr Wert auf Likes legen, also ständig mit dem Handy beschäftigt sind. Und damit werden sie immer weniger sprachfähig, kommunikationsfähig, auch krisenfähig. Sie sind so sehr auf sich selbst bezogen. Und dann kam die Corona-Krise dazu. Das hat natürlich alles noch verstärkt. Da waren dann auch noch die fehlenden Kontakte über Vereine, Chor, Gemeinde oder was auch immer, was das sicherlich auch verstärkt hat. Aber ich denke, es wäre nicht so schlimm geworden, wenn nicht vorher diese Gier auf die Likes die Menschen so bestimmt hätte, weil das, denke ich, auch instabil macht, gerade für kritische Situationen, weil wenn der Mensch sich nur auf sich selbst bezieht, fehlt ihm einfach eine Stabilität.
Das gebe ich gerne mal in die Runde. Dazu passt auch, was Ulrich Baumgart uns geschrieben hat. Nämlich, er schreibt, nicht trotz, sondern wegen Tinder, Insta und WhatsApp sind viele junge Menschen einsam. In einer Taucherglocke sitzen macht eben einsam. Mhm. Das würde ich gerne mal rüberwerfen, vielleicht zu Ihnen, Frau Kamani, weil Sie sich ja auch mit diesem Thema Social Media sehr stark beschäftigt haben. Und dann aber auch gleich gern zu Ihnen, Herr Langkamp und Herrn Landes.
Ja, gerne.
Wie ist der Zusammenhang zwischen Social Media und Einsamkeit?
Also das, was die Zuhörerin gerade beschrieben hat, dass man auf Likes Wert legt, das ist natürlich eine Form von indirekter Nähe. Ich stabilisiere mein Selbstwertgefühl dadurch, dass Menschen aus meinem Freundeskreis oder vielleicht auch fremde Menschen etwas schön und beachtlich finden, was ich tue. Das ist wahrscheinlich eine Form von moderner Selbstwertgefühlbefriedigung. Aber natürlich können digitale Medien auch Einsamkeitsgefühle oder psychische Probleme verstärken. Jetzt ohne mich da auf Studien beziehen zu wollen, geht eine erhöhte Bildschirmzeit natürlich mit weniger sozialen Aktivitäten einher. Die Zeit, die ich am Handy verbringe mir digitale Inhalte erstelle, in dieser Zeit vernachlässige ich natürlich andere Dinge wie Hobbys, sportliche Betätigung, Beziehungspflege in der realen Welt. Was auch passieren kann, ist, dass sich da so eine gewisse Antriebslosigkeit einspielt. Also je mehr ich meine Befriedigung über Social Media suche, desto höher wird irgendwann auch die Hemmschwelle, mir die Jacke anzuziehen, durch den Wald zu joggen und dann noch mit einer Freundin Kaffee trinken zu gehen. Und das kann natürlich zu einem Teufelskreis werden. Im schlimmsten Fall nimmt das auch suchtartige Züge an. Das geht mit Isolation einher. Und auch das füttert natürlich die Einsamkeit. Und absurderweise hat man, während man in Social Media sich aufhält und sich massenhaft Profile und Inhalte ansieht, auch oft ein Verpasstgefühl. Also man hat das Gefühl, dass man die Welt da draußen verpasst, versucht aber ein Teil davon zu sein, indem man zumindest digital sich dem annähert. Und das zerreißt einen irgendwo.
Das heißt, während man sozusagen in den Netzwerken ist, hat man das Gefühl, man ist gut vernetzt und dann kommt der Kater quasi in dem Moment, wo man das Handy oder das Tablet ausschaltet, weil da niemand ist?
Man schaltet es aus, hat vielleicht noch so ein kurzfristig nachhallendes, befriedigtes Gefühl, berieselt worden zu sein. Aber ich sag mal so, das ist fake. Und das merkt man auch irgendwann.
Ja, Herr Landes, würde gerne zwei aber mal einschmeißen. Ich kann dem allem zustimmen. Ich glaube, die Risiken, die sind gut beschrieben und sind auch so vorhanden, wie jetzt Frau Kamani zum Beispiel das gesagt hat oder auch die Hörerin. Aber es stecken auch Chancen. Also die Schwelle sozusagen, gerade für sehr einsame Menschen, die ja, also das chronifiziert sich ja, und da ist dieser niedrigschwellige Zugang über Social Media in Kontakt mit anderen zu kommen, kann auch eine Chance sein. Es kann eine zweite Chance, die ich benennen will, ist, wenn man mal sich anschaut, wie YouTube-Kanäle funktionieren, wie TikTok-Kanäle funktionieren, dann sind ja die Influencerinnen und Influencer sehr oft in ihrem privaten Umfeld. Das heißt, sie zeigen ihre Privatheit und es gibt so eine bestimmte Kunst, unperfekt zu sein, auch in dieser Privatheit. Und die Chance sozusagen, dort auch zugängliche Botschaften zu senden, eben für Menschen, die in Einsamkeit sind, die ist zumindest da. Ob das immer passiert, das ist eine andere Frage, aber die Chance ist da. Das will ich benennen und vielleicht noch zwei Zahlen aus der Studie Extrem Einsam des Progressiven Zentrums, die auch mehrere tausend Jugendliche da und junge Erwachsene befragt haben. 34% der Menschen, die dort befragt worden sind und Einsamkeitserfahrungen gemacht haben, sagen, ich bin online gegangen, ich bin da in Kontakt gegangen und es hat mir geholfen. 40% haben gesagt, ich bin online gegangen, ich habe Kontakt gesucht und es hat mir nicht geholfen. Also das sind durchaus ähnliche Zahlen, aber es stecken auch Chancen drin.
Ich danke von denen, dass Sie das Thema hier reingebracht haben, nochmal so konkret. Herr Langenkamp, Sie haben bestimmt auch dazu noch was zu sagen.
Ah, da kann man sich herrlich ganz lange drüber streiten, inwieweit soziale Medien einen positiven oder negativen Effekt haben, was einfach daran liegt, dass die Nutzungsmotivation, zumindest suggerieren, dass Studien wichtiger ist als die Screentime, also die Bildschirmzeit. Wenn Leute sehr aktiv in Netzwerken Kontaktpflege betreiben, sehr viel kommunizieren, also nicht passiv berieseln lassen, ist das tatsächlich ein Medium, das Freundschaften pflegt und erhalten kann, auch um lange Distanzen. Und umgekehrt, wenn es so eine Art passives Beschallen ist, wenn man nichts Besseres zu tun hat und man seinen Vergleichsmaßstab nach oben verschiebt, also man sieht ganz viel soziale Aktivität, ohne selber aktiv zu sein, dann kann es halt auch immer auch schaden. Das heißt, vielleicht müssen wir sozialen Medien so ein bisschen entstigmatisieren, was das angeht, und etwas mehr darüber, über Nutzungskompetenz reden, wie man eigentlich die Dinger benutzt. Und auch nicht alle sozialen Medien sind gleich, nicht wahr? Also Twitter ist nicht gleich ein Videospiel, das man kollaborativ spielt. Also je nachdem, wie man soziale Medien auch abgrenzt voneinander und wie sie verwendet werden, hat es einen ganz anderen Einfluss.
Das heißt, Sie würden sagen, es ist noch ein Unterschied zwischen aktiver Social-Media-Nutzung und passiver Social-Media-Nutzung?
Aus meiner Sicht ja. Und trotzdem muss man natürlich betonen, die Gefahren von sozialen Medien sind einfach da. Und da hat meine Kollegin ja völlig recht, dass man da auch nicht leichtsinnig rangehen sollte.
Frau Kamani, noch ganz kurz.
Genau. Ich wollte auch noch mal einen Punkt betonen, den ich sehr wichtig finde, dass digitale Medien auch gerade Angebote bieten können wie Krisenchats, Beratungsangebote, Informationen, der niedrigschwellige erste Schritt, den Sie genannt haben, gerade auch um elternunabhängig sich auch Hilfe zu holen, falls es Stigmatisierung in der Familie gibt.
Wir machen gleich an dieser Stelle weiter. Trotz Insta, Tinder und WhatsApp, warum sind viele junge Menschen einsam? Darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden. Und wir sind gespannt auf Ihre Erfahrungen und Beobachtungen, meine Damen und Herren. Wann empfinden Sie Einsamkeit und wo sehen Sie die Gründe dafür?
Lebenszeit.
Herzlich willkommen zur Lebenszeit, zweiter Teil, heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema: Trotz Insta, Tinder und WhatsApp, warum sind viele junge Menschen einsam? Darüber möchte ich weiter sprechen mit der Psychiaterin Dr. Nazanin Kamani, mit dem Soziologen und Einsamkeitsforscher Dr. Alexander Langenkamp, mit dem Leiter des bundesweiten Kompetenznetzwerks Einsamkeit Benjamin Landes und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Was beobachten Sie in Ihrer Familie, in Ihrer Umgebung? Wie nehmen Sie die jungen Menschen wahr und was hören Sie von ihnen? Und vor allem bitte, wenn Sie selbst zu den jungen Erwachsenen hören, erzählen Sie uns, wie geht es Ihnen? Kennen Sie dieses Gefühl der Einsamkeit? Was könnten die Ursachen sein und womit bringen Sie das selbst in Verbindung? Und wie gehen Sie damit um? Was hilft Ihnen vielleicht auch aus der Einsamkeit manchmal? Mein Kollege Michael Röhl ist jetzt hier im Studio. Er hat gesichtet, was an Hörerzuschriften und Anrufen hereingekommen ist. Herr Röhl, was sagen die Stimmen?
Ja, Daniela Wieser, es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Blickrichtungen auf unser Thema, auf das Thema Einsamkeit heute. Ein Lehrer hat uns geschrieben, selber Vater auch von 3 Kindern, und er sagt, je mehr Bildschirmzeit, desto mehr nimmt einfach die Kompetenz auch zu, Kontakte zu legen. Also Kontaktleben bedeutet ja auch, die Kompetenz eben auch zu besitzen. Vielleicht kann man das auch nochmal aufgreifen und auch nochmal ansprechen. Wenn der Alltag schon für junge Menschen ins Digitale abrückt, ist das Problem der Vereinsamung unvermeidlich, schreibt er. Und die Lösung wäre einfach: wenig digitale Kommunikation, mehr reale Kommunikation. Dann hat uns eine Hörerin geschrieben, selber 44 Jahre alt, kinderlos, voll berufstätig. Und sie sagt, sie findet es auch in diesem Alter sehr, sehr schwierig, Kontakte zu knüpfen, weil viele Menschen sind natürlich intensiv mit Arbeit, mit der eigenen Familie, damit die Kinder großzuziehen, beschäftigt. Und dann ist kaum Zeit auch und Gelegenheit, auch neue Freunde auch kennenzulernen. Dann hat uns eine Hörerin geschrieben, die einfach sagt, trotz vieler Kontakte, die ich habe im Laufe des Tages, ich bin einsam, weil es gibt einfach bestimmte Themen, Gesprächsthemen, die kann ich nur mit bestimmten Menschen ansprechen. Und wenn ich diese Menschen in meinem Umfeld nicht habe, dann bin ich trotz vieler Kontakte, kann ich auch einsam sein. Thema Homeoffice spielt eine Rolle, dass eine Hörerin uns geschrieben hat und gesagt hat, ja, diese Pandemie, und wir sind heute immer noch bei 100% Homeoffice, und das hat unser Sozialleben schon massiv verändert. Und vielleicht noch eine letzte Stimme, eine Hörerin, die uns geschrieben hat, sie war in den 80er Jahren jung und sie sagt, zu dieser Zeit gab es auch schon Einsamkeit, es gab auch schon Ausgrenzung, und das gab es schon immer und das wird es auch immer geben.
Vielen Dank, Michael Röhl. Das greifen wir direkt mal auf. Früher gab es auch Einsamkeit. Inwiefern ist die Einsamkeit der jungen Erwachsenen heute anders als die der jungen Erwachsenen in anderen Generationen? Herr Langenkamp vielleicht?
Wenn wir jetzt erstmal über die Entwicklung über lange Zeitraum reden, muss man ehrlich sagen, wir wissen nicht, wie viel mehr einsam sind und warum sie einsam sind im Vergleich zu den 50er oder 60er Jahren. Schlichtweg, weil wir da nicht erhoben haben. Und deswegen fällt mir das ein bisschen schwer, so zu antworten, dass es nicht einfach eine Spekulation ist, aber unser Sozialleben hat sich massiv verändert. Ich glaube, es ist auch fast schon trivial zu sagen, sicher, wenn ich nur analoge Kontakte habe, kann ich ganz anders soziales leben, als wenn ich nur digitale hätte. Aber so getrennt ist es ja im Endeffekt nicht. Und ich aus meinen Erfahrungen und meinen Studien und Umfragen, die ich kenne, ist es nun mal so, dass junge Menschen zwar digitale Kontakte nutzen, diese aber nicht unbedingt analoge Kontakte ersetzt haben lange Zeit. Jetzt ist die Corona-Pandemie was sehr Besonderes gewesen. Hier haben wir auf eine sehr einseitige Art und Weise gerade junge Menschen im Schulalter und im Kita-Alter und so weiter sehr belastet und sehr stark isoliert. Das war rückblickend wahrscheinlich auch ein Fehler oder zumindest ein großes Risiko, das wir da eingegangen haben. Insofern würde ich sagen, ja, die Einsamkeit ist anders. Es gibt vielleicht auch mehr tatsächliches Alleinesein. Ich glaube, das größere Problem an digitalen Medien ist, dass wir vielleicht dieses wirklich konstruktiv Alleinsein etwas verlernen, weil wir können uns derzeit, wenn wir Langeweile haben und für uns sind, einfach berieseln lassen und uns ablenken. Man geht nicht mehr so sehr in die Konfrontation mit seinen eigenen Gefühlen. Das ist leichter, sich dem abzulenken. Und eine gewisse emotionale Kompetenz zu haben, ist auch wichtig, um Einsamkeit zu bekämpfen, weil nur dann kann ich drüber reden, nur dann kann ich Hilfe suchen, nur dann kann ich mich öffnen. Das ist für mich im Moment so eher das Thema, um ehrlich zu sein.
Vielleicht ist das auch nochmal eine Chance zu betonen, dass Einsamkeit zum Leben auch dazugehört in gewissem Umfang. Also man lernt auch in Phasen der Einsamkeit eben, dass es nicht gut ist, allein zu sein und auf andere Menschen zuzugehen. Einsamkeit ist erstmal, also löst ja auch im Gehirn das Schmerzzentrum aus, genauso wie jetzt, wenn man Hunger hat oder Durst, dann ist das Signal des Körpers, dass man trinken oder essen soll. Und Einsamkeit ist eben das Signal, dass man zu wenig Kontakte hat. Und das gab es vor 40 Jahren, vor 100 Jahren und es, wann auch immer, das gehört zum Menschsein schon dazu. Die Frage ist bloß, chronifiziert es sich oder nicht? Und erst die chronische Einsamkeit ist das, was dann gefährlich ist und was es auch schwierig macht, hier wieder rauszukommen. Und da spielt eine besondere Rolle die Qualität der Primärbeziehungen. Also die, habe ich gute Beziehungen zu Lebenspartnerin oder Lebenspartner? Habe ich Freunde, auf die ich mich verlassen kann, die ich nachts anrufen kann und die abheben und mir weiterhelfen? Also diese Qualität der Primärbeziehungen. Und ob das jetzt vor 40, 50 Jahren anders war als heutzutage, das ist eine spannende Frage. Ich glaube, es hat sich eher gewandelt, wie man diese Beziehungen lebt, wie man sie eingeht und wie man sie aufrechterhält. Man würde eher vielleicht sogar sagen, dass die Chancen, in einem Umfeld zu leben, wo ich meine Beziehung selbst gewählt habe, also wo ich nicht mehr gezwungen in einer Ehe leben muss oder wo ich gezwungen bin, weil ich nicht mobil bin, in bestimmten sozialen Kreisen zu leben, weil ich auf dem Dorf wohne und es eben keine Mobilität gibt oder ähnliches. Da sind die Chancen eigentlich eher größer geworden, das zu pflegen und gute qualitative, gute Primärbeziehungen zu pflegen.
Das stimmt. Allerdings so kurze Ergänzung. Heute, was wir natürlich schon haben, ist, dass wir deutlich räumlich mobiler geworden sind. Wir uns häufiger im Schnitt auch entwurzeln durch Mobilität. Und wie eine Hörerin ja auch geschrieben hat, je älter man wird, desto schwerer ist es, neue Kontakte zu knüpfen. Es braucht ja Zeit, es braucht Energie, und um tiefgängige Beziehungen aufzubauen. Und ich glaube, wenn es einen qualitativen Unterschied gibt im Vergleich zu 60, 70 Jahren, ist, dass wir viel weniger an einem Ort sind, viel weniger regional verbunden sind in der Masse und damit auch uns immer wieder neue Netzwerke aufbauen müssen. Und das kann es natürlich durchaus schwerer machen.
Frau Kamani.
Nichtsdestotrotz, auch wenn es natürlich Erschwernisse gibt, auch wenn in den letzten Jahren belastende Faktoren durch Corona und Co. hinzugekommen sind, finde ich es immer wichtig, auch den Eigenanteil zu beleuchten. Also grundlegend überhaupt festzustellen, ja, ich bin einsam, ich spüre diese Einsamkeit, ich kann das von mir selber zugeben, dass ich eben nicht ein funktionierendes Sozialleben und eine innere Zufriedenheit verspüre. Das ist schon mal ein wichtiger und mutiger und nicht zu unterschätzender Schritt. Dann würde ich aber nicht nur extern hinsehen. Ich meine, wie oft sage ich denn vielleicht Verabredungen ab, weil ich andere Dinge vorziehe, weil ich vielleicht doch Tätigkeiten nachgehen möchte und soziale Aktivitäten als Zeitverlust oder als Anstrengung empfinde. Wie viele Kontakte habe ich vielleicht in der Vergangenheit verloren, weil ich sie nicht gepflegt habe oder weil ich auf Angebote da nicht eingegangen bin? Also das finde ich auch relevant.
Wichtig ist ja auch, wenn ich Sie richtig verstanden habe, Herr Landes, dieses Gefühl, Einsamkeit ist eigentlich ein hilfreiches, weil es uns sagt, es fehlt etwas. Ja. Das ernst zu nehmen, das setzt voraus, dass es auch kein Tabuthema in der Bevölkerung ist, ne? Dass in der Gesellschaft das nicht diesen Anstrich hat, wer einsam ist, ist selbst schuld oder was auch immer, richtig?
Ja, Einsamkeit ist nach wie vor mit Scham behaftet. Also wer geht schon gerne nach draußen und sagt, ich bin einsam, ich habe zu wenig Freunde? Das ist ja auch so ein Eingestehen vielleicht von einem gefühlten Misserfolg, auch wenn es das gar nicht sein muss. Und es ist sehr wichtig, in der Öffentlichkeit über das Thema zu reden, solche Radiosendungen wie heute zu machen, um es eben besprechbar zu machen, um es einfacher zu machen, das Thema anzusprechen.
Bernd Segers ist jetzt in der Leitung aus Berlin. Guten Morgen, Herr Segers.
Ja, guten Morgen.
Was ist Ihre Meinung zum Thema oder sind Sie selber vom Thema Einsamkeit betroffen?
Ja, ich bin nicht selber betroffen. Ich muss sagen, ich bin 75 Jahre alt und habe viele soziale Kontakte und keine entsprechenden Probleme. Ich bin nur zufällig eben auf Ihre Sendung gestoßen und da fiel mir ein, dass ich vor ein paar Tagen in einer Zeitung der Taz gelesen hatte, dass die sozialwissenschaftliche Untersuchung ergeben haben, dass sich das Problem etwas differenzierter bei Jugendlichen darstellt. Also es ist nicht so eine allgemeine Untersuchung gewesen. Und zwar scheinen doch ganz viele Jugendliche diese sozialen Medien dafür zu benutzen, um ihre Kontakte zu pflegen und dann auch analog auszuleben. Ich kann das jetzt nur kolportieren. Ja, ich kann jetzt diese Untersuchungen sind mir jetzt nicht direkt bekannt. Ich habe nur diesen Zeitungsartikel gelesen.
Was ist denn das, was Sie in Ihrem Umfeld, vielleicht in Ihrer Familie oder in Ihrer Nachbarschaft erleben? Was ist das, was Sie persönlich auch mitnehmen?
Ja, also ich beobachte halt Kinder im Haus. Die haben alle kein Problem, denke ich mal. Die sind sehr aktiv, auch außerhalb des Hauses. Sicher pflegen die auch ihre Social Media, aber sonst haben die, glaube ich, keine Probleme.
Dann gebe ich das mal in die Runde. Social Media auch ein Mittel zum Freundschaft pflegen. Wir haben das gerade eigentlich schon ein bisschen besprochen. Vielleicht, Frau Kamani, inwiefern ist Social Media oder gibt es eine Korrelation zwischen den Kontakten in Social Media und den Kontakten im Real Life, im echten Leben?
Also wie auch schon in der Runde erwähnt wurde, ich denke auch, dass Social Media in bestimmten Punkten eine Chance sein kann. Das ist jetzt nicht nur bei niedrigschwelligen Angeboten und Beratungen etc., sondern auch, wenn man neu in einer Stadt ist. Es bietet die Vernetzung von Studierenden, von Auszubildenden. Man kann Meetups organisieren, Themen treffen, für die man sich interessiert, zusammenkommen. Das auf jeden Fall. Ich denke aber nicht, dass alle Kontakte, die man via Social Media pflegt, automatisch auch Kontakte sind, die man live regelmäßig trifft. Ich habe eher das Gefühl, dass das manchmal auch irgendwie dazu dient, das eigene Gewissen zu beruhigen, dass man XY jetzt zwar seit einem Dreivierteljahr nicht gesehen hat, man aber immerhin ja noch Kontakt hält. Wenn man daraus eine reale Befriedigung schöpft und sich weniger einsam fühlt, finde ich das völlig in Ordnung. Wenn das aber dazu führt, dass ich mich dann doch nicht für eine Stunde in den Zug setze und Person XY auf einen Kaffee treffe und einen realen, vielleicht befriedigenderen Austausch erlebe, dann ist das natürlich schade.
Vielen Dank, Herr Segers, dass Sie angerufen haben. Und ich würde gerne noch eine Sache reinbringen, die Sie auch gerade angesprochen haben. Sie sehen, Sie haben das Gefühl, die Menschen, die Sie sehen, da ist keine Einsamkeit, die haben auch Kontakte. Da würde ich gerne noch mal reinwerfen, auch so als Tendenz dazu, wann müssen wir aufmerksam vielleicht auch werden als Gesellschaft, wenn wir uns um andere Leute kümmern möchten. Die Influencerin Lisa Hitzinger ist durch die Medien gegangen, hat Zehntausende von Followern, ist viel unterwegs, geht feiern, ist in der Schule gewesen, ist draußen und fühlt sich dennoch einsam. Also vielleicht nochmal, Frau Kamani, das Gefühl der Einsamkeit ist von außen nicht sichtbar.
Nichts ist, sage ich mal, gut sichtbar, wenn ich es nicht zeige. Ne? Es gibt natürlich vielleicht Emotionen, die ich nicht ganz verbergen kann. Wenn mein Affekt etwas verflacht ist oder ich einfach eine gewisse Traurigkeit ausstrahle, das ist jetzt nicht quantifizierbar. Menschen, die sensibel und einfühlsam sind, können sowas merken. Und Menschen, die dann auch noch mutig sind, können auf andere zugehen und sagen, hey, ich habe dich hier den ganzen Abend stehen sehen, was ist denn los? Oder hey, wir kennen uns jetzt, sind eigentlich in Anführungsstrichen nur Bekannte, aber ich habe den Eindruck, etwas stimmt nicht mit dir. Aber diese Erwartung, Erwartungshaltung gilt es natürlich zu überprüfen. Kann ich wirklich von meinen Mitmenschen erwarten, dass sie meine Gefühle verstehen, anhand von Gestik, Mimik, Schreibkontakt etc. merken, dass ich vielleicht ein Problem habe, das ich selber nicht ganz gut artikulieren kann? Ich würde mal sagen, das können dann vielleicht Fachkräfte deutlich besser. Aber auch hier wieder ein Eigenanteil. Wie hoch ist eigentlich meine Erwartungshaltung, dass Einsamkeit sich von selbst auflöst? Ich denke, dass viele junge Menschen oder Menschen generell glauben, das Leben ist etwas, das geschieht, es passiert. Und dieser Eindruck wird vielleicht ja auch in Social Media vermittelt, dass das Leben an sich etwas Aufregendes, Soziales ist. Und vielleicht bleiben manche auch stecken in dieser Erwartungshaltung, dass Dinge von extern auf mich zukommen müssen. Und da würde ich nochmal hinschauen.
Zu Ihnen in die Klinik kommen ja die Menschen, die es allein nicht mehr schaffen, mit diesem Gefühl umzugehen. Mhm. Die Auswirkungen von Einsamkeit, wie sehen die aus, gesundheitlich, psychisch?
Also Einsamkeit ist jetzt keine Diagnose, die im ICDC verschlüsselt ist, aber natürlich kann Einsamkeit sowohl psychische Erkrankungen, den Ausbruch psychischer Erkrankungen begünstigen, da Einsamkeit ein sehr belastender Faktor ist und das Gefühl von Einsamkeit, innerer Leere, Kontaktverlust etc. kann auch Symptome anderer psychischen Erkrankungen sein. Bei einer Depression zum Beispiel muss definitiv ein bestimmter Symptomkomplex vorliegen, wie ja, dass ich eine starke Antriebslosigkeit habe, dass ich das Interesse verliere an meiner Umgebung, freudlos werde in Bezug auf Dinge, die ich früher gerne ausgeführt habe, dass meine Stimmung gedrückt ist. Und gerade dieser dritte Punkt muss auch nicht immer sichtbar sein. Gedrückte Stimmung heißt nicht, dass ich traurig oder weinend durch die Gegend laufe. Es kann auch sein, dass ich einfach wenig Freude empfinde, Freudlosigkeit, Gefühl der Gefühllosigkeit. Ne? Und da gilt es natürlich auch abzugrenzen. Bin ich einsam oder habe ich eine psychische Störung entwickelt, wo Einsamkeit sich einfach bemerkbar macht oder auch mit ein auslösender Faktor war?
Der Einsamkeitsforscher Klaus Vögler an der Universität Luxemburg sagt, Einsamkeit macht krank und Menschen, die dauerhaft einsam seien, hätten sogar ein um ein Drittel erhöhtes Sterberisiko. Also ist das ein Thema mit einer hohen gesellschaftlichen Relevanz auch für unser Gesundheitswesen, Herr Landes? Sie wollten aber noch was anderes sagen.
Ich wollte eigentlich was anderes sagen, aber ich, also vielleicht zu Ihrem Punkt, ja, also soweit ich die Studien kenne, aber da ist Frau Kamani wahrscheinlich fitter, gibt es eine erhöhte Mortalität und natürlich ist das ein Thema fürs Gesundheitssystem. Aber ich sag mal, den Auftrag, Menschen aus Einsamkeit zu holen, begründet sich auch daraus, dass sie Menschen sind. Und wenn es dann Fiskaleffekte hat, umso besser. Ich wollte aber nochmal zum Thema was sagen. Was ist, wenn ich im Freundeskreis Einsamkeit wahrnehme oder kann man das von außen sehen? Man kann es erstmal nur indirekt sehen, weil es ist ein subjektives Gefühl und jeder entscheidet selber, ob er einsam ist und ob das schmerzhaft ist oder nicht. Aber Einsamkeit birgt immer die Gefahr eines Verstärkerkreises. Also man weiß, dass einsame, gerade chronisch einsame Menschen in so ein permanentes Gefühl der Bedrohung kommen durch soziale Situationen, dass sich Wahrnehmung verzerrt, dass man den Eindruck hat, die anderen mögen mich nicht, ich habe was falsch gemacht, und dass das so ein Verstärkerkreis ist, der dann in Rückzug oder sogar feindselige Reaktionen auf Kontaktaufnahme münden kann. Und gerade bei chronisch einsamen Menschen wird die erste Reaktion immer, also mit hoher Wahrscheinlichkeit sein, erstmal dieses noch mehr Rückzug und nein, ich möchte nicht angesprochen werden und nein, ich bin nicht einsam. Und über diesen Punkt muss man im Freundeskreis einmal drüber kommen, um dann sozusagen wieder aufzubauen und dieses Vertrauen in soziale Beziehungen anfangen zu stärken. Also ist nicht einfach.
Florian Holz ist in der Leitung. Guten Morgen, Herr Holz.
Ja, hallo, schönen guten Morgen, ich grüße Sie.
Was hat Sie bewogen, zum Hörer zu greifen oder zum Handy?
Ich fand, dass der eine Aspekt, der ein bisschen fehlgeht, die Vorwürfe an die Jungen, die implizit immer genannt werden. Von der einen Hörerin war das auch, die gleich eingestiegen ist. Sie hatte vor Corona schon bemerkt, dass die Jungen ja immer so auf Likes aus sind und immer am Handy hängen. Und auch von einer Person in der Sendung sozusagen.
Von der Frau Kamani.
Gesagt hat, ja, Frau Kamani, danke sehr. Die Formulierungen, die da implizit immer drinstecken, ja, man muss Social Media verantwortungsvoll benutzen und man muss da die Risiken sehen und dies, das. Ich finde, die Vorwürfe gehen dann immer an die Jungen, die hängen zu viel am Handy und das geht fehl, meiner Meinung nach. Ja, also im Endeffekt tun sie das und dann haben wir auch Folgen wie eben Vereinsamung. Es gibt die Risiken, es gibt auch die positiven Möglichkeiten von Social Media. Die Apps sind divers, dass man eben Kontakte niedrigschwellig finden kann. Aber der Hauptpunkt ist, die Apps wurden ja nicht von den Kindern programmiert, die jetzt 16, 15, 17 oder auch 25 sind, sondern es ist ein, zwei Generationen drüber. Das sind die Alten. Und in diesen Apps sind vielfach gezielt Mechanismen verbaut, die entweder direkt süchtig machen oder indirekt süchtig machen, indem sie vor allem darauf optimiert sind, die Verweildauer zu erhöhen. Und egal, ob es dann halt aktives Social Media ist oder vor allem eben das Berieseln lassen, dass man immer zum nächsten scrollt, das sind ja alles Sachen, die nicht die Jungen in der Hand haben. Sie haben dann das Gerät in der Hand, aber sie sind diesen süchtig machenden Geräten quasi, diesen Drogen, ungeschützt ausgesetzt worden. Sie haben sie als Kinder, als Jugendliche in die Hand bekommen, ohne richtiges Training. Und jetzt machen wir den Generationen den Vorwurf, ihr seid ja süchtig und zeigt missbräuchliches Verhalten. Und dann habt ihr auch die entsprechenden Folgen, die Einsamkeit. Was ist denn mit euch los? Ihr müsst da mehr Verantwortung übernehmen, ihr müsst verantwortungsvoller damit umgehen. Das geht meiner Meinung nach komplett in die falsche Richtung.
Das heißt, Sie sagen,
wir müssen an der Stelle ansetzen, wo die Verantwortung für die Technologien ist. Und das sind nicht die Jungen, weil die Jungen sind nicht die Politiker, die Jungen sind nicht die Unternehmer, die Jungen sind nicht mehrheitlich die Programmierer. Die Jungen sind unsere Kinder, um die wir uns kümmern müssen. Und genauso wie wir unseren Kindern nicht eine Flasche Bier oder eine Flasche Schnaps geben oder eine Kippe, wie das vielleicht vor 50 Jahren noch normal war, so sollten wir ihnen auch keine Technologie in die Hand geben, die eben auch gezielt die Dopaminausschüttung und andere Dinge im Gehirn auf dieselbe Art im Prinzip ansprechen.
Der Appell ist angekommen, Herr Holz. Das heißt, die Verantwortung ist bei den Erwachsenen und bei unserer Gesellschaft auch. Ich werfe das mal rüber zu Herrn Langkamp. Herr Langkamp, ist das Teil Ihrer Forschung auch?
Die Verantwortlichkeit sozusagen nicht, auch wenn ich dem voll zustimmen würde, dass es man sich sehr einfach macht, wenn man den Fokus nur auf die jungen Leute lenkt. Allein schon deswegen, weil inzwischen die jungen Leute nicht so viel mehr soziale Medien nutzen als Menschen im mittleren Lebensalter. Also die demografische Verteilung ist längst nicht mehr so linksschief, wie man meinen sollte. Ansonsten gebe ich aber recht, also wir haben gesellschaftlich noch nicht den klaren Umgang gelernt, wie wir soziale Medienkompetenz beibringen, ab wann man überhaupt soziale Medien nutzen sollte, in welchem Umfang und so weiter. Und da stehen selbstverständlich nicht nur die Jugendlichen in der Eigenverantwortung, sondern da teilen wir die Verantwortung auch als Gesellschaft.
Wir haben einen jungen Menschen in der Leitung, nämlich Paul Lepic aus Berlin. Und jetzt hören wir mal, wie es Ihnen geht, Herr Lepic.
Guten Tag. Hat mich ein bisschen daran gestört, dass quasi über junge Leute gesprochen wurde und nicht mit jungen Leuten.
Umso besser, dass Sie jetzt anrufen.
Genau. Und vor allem, was die erste Rednerin gesagt hat, finde ich es ein bisschen verklärt vielleicht. Oder aus meiner Sicht, finde ich, verdreht es ein bisschen das Ding von Ursache und Wirkung. Ich habe das Gefühl, dass Einsamkeit ein totales Thema ist und dass durch diese Einsamkeit eben ein Rückzug in die eigenen vier Wände geschieht und hinter das Display und viel weniger quasi das Display schuld daran ist.
Das heißt, erst kommt das Gefühl der Einsamkeit, dann...
Genau, so ein bisschen. Und dann ist es auch eine total self-fulfilling prophecy irgendwie. Dann bist du am Handy und dann kann ich mit vielem, was gesagt wurde, total übereinstimmen, dass halt eben... Dass sich ein Druck aus diesem Online-Sein ergibt, von wegen du siehst, andere Leute haben quasi das große bunte Leben gerade und du vergleichst dein Leben damit und denkst, das stimmt nicht so richtig überein.
Ist denn Einsamkeit ein Gefühl, das Sie kennen und das Sie auch in Ihrer Umgebung bei Ihren Freunden, Freundinnen kennen?
Ich würde schon sagen, dass ich es kenne. Und ich würde vor allen Dingen auch sagen, dass ich es von Freunden kenne. Ich glaube, es ist nicht das, was eine explizit ausgesprochene Sache ist, sondern es passiert irgendwie durch einen, wie geht's dir? Und dann ist, ja, jetzt gerade ist so und so. Und dann muss man es ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Es ist nicht eine dezidiert explizit ausgesprochene Sache, dass du sagst, ich bin wirklich einsam, sondern das ist dann eher von was ich mitbekomme. Das sind Sachen, die ich im Nachhinein mitbekomme von Leuten, die sagen, sie waren irgendwie beim Therapeuten und haben da ihre Einsamkeit irgendwie versucht zu reflektieren. Aber dass das quasi nichts ist, was einfach so angesprochen wird.
Was denken Sie, was sind die Gründe für diese Einsamkeit, die Sie selber empfinden und auch bei Ihren Freundinnen und Freunden sehen?
Also ich finde es ein bisschen schwierig, das zu sagen. Ich bin jetzt 24, 23, Entschuldigung. Ich weiß nicht, ob es das wirklich gibt oder ob ich mir das einbilde, aber vielleicht so ein bisschen eine Quarter-Life-Crisis. Irgendwie, wir haben alle angefangen oder viele von uns haben angefangen jetzt zu studieren. Bei ein paar Leuten ist es genau das Richtige und bei ein paar Leuten irgendwie gibt es dann doch Zweifel, ob das das Richtige ist und ob es quasi, ob das Ziel das wirklich ist, wo die Leute quasi hinwollen. Ich habe das Gefühl, dass wenn das Ziel nicht erkennbar ist, viele von meinen Freunden so ein bisschen sind, wenn ich das Ziel nicht sehe, dann weiß ich nicht, ob ich jetzt diesen Weg so gehen muss, wie ich ihn gehen muss, und dadurch vielleicht nicht 100% in ihre Arbeit reinstecken, und vielleicht eher auch ein bisschen bisschen zu viel Zeit haben und ein bisschen dadurch vereinsamt sozusagen.
Das heißt, Sie sagen, im Endeffekt geht es darum, mehr Kontakte sozusagen, oder es ist quasi die Umstände sind es, die dafür sorgen, dass diese verlässlichen sozialen Kontakte gar nicht so sehr zu fassen sind?
Genau, auf jeden Fall. Also bei mir persönlich, Schule war die beste Zeit, weil du hattest halt die Möglichkeit, es gab nicht den Need, sich zu verabreden oder irgendwas zu machen.
Es war automatisch, ne? Die anderen waren dann immer da. Ne? Ja.
Genau, es passierte automatisch. Und,
Herr Lepik, ich würde sagen, wenn Sie Lust haben, bleiben Sie einfach in der Leitung, weil jetzt kommen gleich die Nachrichten und dann würden wir gerne mit Ihnen gleich nochmal weitersprechen, wenn das in Ordnung ist für Sie.
Na klar, können wir machen.
Dann machen wir da gleich weiter. Trotz Insta, Tinder und WhatsApp, warum sind viele junge Menschen einsam? Dieses Thema wird uns noch bis 11.30 Uhr hier in der Lebenszeit beschäftigen und uns interessieren Ihre persönlichen Gedanken und Erfahrungen.
Lebenszeit.
Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema trotz Insta, Tinder und WhatsApp, warum sind viele junge Menschen einsam? Und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Und das hat vor den Nachrichten auch getan Paul Lepik, 23, aus Berlin, der jetzt noch in der Leitung ist. Herr Lepik, Sie sagen, Sie kennen dieses Gefühl der Einsamkeit durchaus bei sich und auch in Ihrem Umfeld. Beschreiben Sie uns einmal, was ist das für ein Gefühl?
Ich finde es tatsächlich nicht so super einfach zu beschreiben, weil es ist anders als Liebeskummer, es ist anders als wenn ich mir einen Finger geschnitten habe oder sowas. Es ist eher ein Zuhause in den eigenen vier Wänden, in dem viel zu kleinen Zimmer, was man sich als WG in Berlin noch leisten kann, rumliegen und irgendwie diese Antriebslosigkeit und auch diese Ohnmacht so ein bisschen, jetzt sich selbst daraus zu befreien, zu sagen, man hat zwar das, man hat, und vielleicht jetzt wieder zum Thema, soziale Netzwerke, man hat zwar eine soziale Netzwerke und man könnte jemandem schreiben bei WhatsApp, aber irgendwie hat man da manchmal das Gefühl, man kommt da nicht hin, erst jemandem anfangen zu schreiben und sich quasi da selbst zu befreien raus aus dieser Situation.
Und Sie haben ja gerade auch gesagt, ne, Sie hören das bei den Freundinnen und Freunden, die dann sagen, ich war jetzt in der Therapie. Was denken Sie, woran liegt das, dass nicht untereinander darüber gesprochen wird, über die Gefühle und die Probleme?
Also ich glaube schon, in den letzten Jahren kam es ja jedenfalls so eine erstarkte Awareness für viele irgendwie soziale und psychische Themen und alles. Und ich glaube, dass Sachen wie eine Depression oder quasi wirklich in Anführungsstrichen große Themen, dass man darüber sprechen kann mittlerweile. Aber ich glaube, was es nicht gibt, ist, oder ich glaube, was teilweise auch passiert ist, dass Einsamkeit als quasi auch so ein bisschen was Banales vielleicht gesehen wird und als vielleicht was eben der Lebenssituation gerade einfach so entspricht und eigentlich müsste man nur was anderes machen und dann wäre es nicht da. Und dass dadurch, dass man dadurch vielleicht seine eigenen Probleme mit einer Einsamkeit auch ein bisschen runterspielt vielleicht.
Also so eine Banalisierung sozusagen des Ganzen.
Genau,
dann.
Total.
Vielleicht,
Nein, bitte.
Ich wollte gerade sagen, Sie haben gerade schon gesagt, es ist jetzt nicht wie so ein Schmerz, wie wenn man sich einen Finger schneidet, aber das würde ich vielleicht nochmal kurz Prof. Kamani auch rüberwerfen. Mhm. Es ist ja tatsächlich so, dass Studien zeigen und es wirklich Studien gibt, die auch dann im MRT, im Gehirn untersuchen, was passiert eigentlich, wenn wir uns isoliert oder einsam fühlen. Das ist ja tatsächlich ein Schmerz, der im Gehirn auch wirklich wahrnehmbar ist, richtig?
Genau, Einsamkeit kann ja einfach auch ein grundsätzliches Gefühl der Beklemmung auslösen, was mich auch durch den Tag begleitet, ne, wie eine leicht verfärbte Brille. Und wie auch vorhin gesagt, kann das natürlich kann das bestehende psychische Vorerkrankung verstärken oder bei chronischen Erkrankungen diese wieder auslösen oder eben ein Faktor sein, der in eine psychische Erkrankung mit hineinführt. Einsamkeit alleine würde ich jetzt nicht als auch nicht als psychische Erkrankung bezeichnen. Aber genau das Problem der Stigmatisierung, da es zu banal klingt, dem würde ich zustimmen. Ich habe zwar vorhin den Eigenanteil betont, das tue ich auch weiterhin. Ich finde, man kann immer schauen, okay, was kann auch ich machen, unabhängig von den externen Problemen, die auf mich eindrosseln. Sei das jetzt bei Social Media, auch wenn ich Social Media nicht entdeckt und entworfen habe, kann ich trotzdem schauen, wie ist mein Umgang damit. Auch wenn die einsamkeitsfördernden Faktoren nicht durch mich in die Welt gesetzt wurden, kann ich trotzdem gucken, okay, was kann ich für mich tun? Aber dennoch stimme ich dem Zuhörer da vollkommen zu, dass es sein kann, dass man das Gefühl hat, okay, das ist jetzt keine Erkrankung, das ist keine Störung, das ist nichts, womit ich jetzt eine Diagnose kriege, zum Therapeuten gehen kann. Es ist ein Gefühl der Beklemmung, das ich unter Umständen selber verändern könnte. Also wen soll ich jetzt damit in Anführungsstrichen belästigen? Aber genau das würde ich eben reduzieren und da einfach einen authentischen Austausch auch üben. Man kann das Mitteilen seiner Bedürfnisse, seiner Gefühle, das authentische Kommunizieren mit seinen Mitmenschen auch üben und dadurch die Hemmschwelle senken, so etwas auch mal auszusprechen. Sich vornehmen, okay, morgen, wenn ich meinen Kumpel, meine beste Freundin treffe, sage ich das einfach mal. Ich überwinde mich und sage ihm oder ihr, ich fühle mich ziemlich einsam im Moment.
Und das sind an der Stelle dann ja auch wichtige Lernerfolge. Wenn es dann funktioniert, das ist ja geradezu in der Jugendphase eine Aufgabe, dass man also nicht mehr im Elternhaus seine ersten Bezugspersonen hat, sondern es schafft, sich unter Peers in einem vielleicht auch Kreis von Unbekannten zu orientieren, Freundschaften zu schließen. Und Einsamkeit gehört in der Phase dazu. Und genau diese Erfahrung zu machen und es dann auch zu schaffen, das sind wichtige Lernerfolge. Und wir sehen, dass diese Lernerfolge dann im Lebensverlauf eben auch wichtig sind. Wer das in der Jugendphase, jungen Erwachsenen, Phase nicht lernt, hat später im Leben auch Schwierigkeiten damit. Es ist also etwas Wichtiges auch zu überwinden. Es gehört dazu.
Herr Lepik, was hilft? Es hilft Ihnen. Sie haben ja gerade gesagt, es gibt diese Tage eben, wo diese Ohnmacht, dieses im Zimmer liegen und nicht wissen, wen will man jetzt damit sozusagen reinziehen. Was hilft Ihnen an diesen Tagen, dennoch rauszugehen und dieses bei Ihnen ja punktuelle Gefühl der Einsamkeit zu überwinden? Was hilft Ihnen? Was unterstützt Sie?
Also zum einen merke ich, dass wenn es dann doch externe Faktoren gibt, dass irgendwie meine WG oder irgendwelche Freunde mir schreiben und sagen, komm hier, bla bla bla. Und dann und sozusagen, wenn ich den Finger gereicht bekomme da in solchen Momenten, dann schnappe ich mir die Hand sozusagen und dann lasse ich mich da rausziehen. Das ist schon total möglich, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt auch noch nicht die perfekten Strategien. Also es gibt diese Tage, wo es halt nicht passiert, wo ich alleine zu Hause bin und wo gerade ein Dienstagnachmittag und ich bin der Einzige, der jetzt gerade nichts so richtig zu tun hat. Und dann gibt's auch die Tage, da bin ich am Ende froh, wenn ich schlafen gehe. So. Das kann man nur so sagen. Also manchmal hilft es, manchmal helfen mir Sachen, manchmal helfen mir Sachen nicht. Und jetzt zu sagen, dass ich super große Strategien entwickelt habe, würde ich nicht unbedingt sagen. Ich sehe bei vielen von meinen Freunden, dass gerade so ein regelrechter Trend ist, sich so Instagram, vor allen Dingen Instagram vom Handy zu löschen. Das ist so eine Sache ist, die man zwar noch wahrnehmen kann, wenn man irgendwie am Computer mal dran ist, aber das ist nicht mehr, dass man sich ins Berieseln reinflüchtet sozusagen. Und ich glaube, das ist auf jeden Fall eine Strategie und schlussendlich manchmal auch hoffen auf bessere Tage sozusagen. Also das, ja.
Vielen, vielen Dank, Herr Lefik, dass Sie angerufen haben und das mit uns geteilt haben. Ich frage nochmal Herrn Landes, weil im Kompetenznetz Einsamkeit gibt es ja viele Projekte und Aktivitäten gegen Einsamkeit. Was sind da gute Beispiele? Wie kann die Einsamkeit gelindert helfen werden, die vielleicht auch Paul Lepik jetzt helfen würden und den anderen Menschen?
Und also speziell das natürlich auf eine konkrete Person einzugehen, ist natürlich an der Stelle schwierig. Aber es gibt unheimlich viele Initiativen. Es ist geradezu unübersichtlich, wie viel Hilfe man sich im digitalen Raum oder auch offline holen kann. Ich will da gar nichts herausheben, aber wir haben zum Beispiel auf der Homepage des Kompetenznetzes gibt es eine Angebotslandkarte. Man kann seine Postleitzahl eingeben und kriegt dann Angebote in der jeweiligen Nähe angezeigt. Ich glaube, Einsamkeit ist insgesamt auch zu unterschiedlich, als dass genau das eine Angebot immer hilft. Sondern es gibt unterschiedliche Dinge, und wenn man sich aufmacht zu suchen, wo auch immer, dann findet man sie, und vielleicht findet man sie auch in der Freiwilligen Feuerwehr um die Ecke, im Sportverein oder im Posaunenchor.
Herr Langkamp, haben Sie noch Tipps?
Ich glaube, was Herr Landes sagt, ist sehr, sehr richtig. Also im Endeffekt geht es ja darum, was sind die individuellen Bedürfnisse, die gerade nicht erfüllt sind, die Einsamkeit auslösen. Und da gehört, wie gesagt, ein Stück weit auch ein Zugang zu den eigenen Gefühlen dazu, dass man das auch gut einschätzen kann oder überhaupt es beziffern kann als Einsamkeit. Viele fühlen sich ja potenziell auch einsam, ohne das so benennen zu können oder zu wollen. Und sobald man diesen Schritt gegangen ist, kann man sich, glaube ich, wirklich ziemlich gut informieren. Beim KNE gibt es ja diese große Auflistung, wie gesagt, von all diesen Initiativen, und vor allem einfach mit seinen Mitmenschen reden und transparent sein, was die Gefühle angeht. Ich glaube, am Ende ist Einsamkeit ein zwischenmenschliches Phänomen und kann entsprechend auch zwischenmenschlich gelindert werden.
Darf ich nochmal an einer Sache andocken, die Herr Lepik gesagt hat? Also dieser Trend, zum Beispiel jetzt Insta vom Smartphone zu löschen, ich glaube tatsächlich, dass diese Fähigkeit, mit sich alleine zu sein oder mit sich in guter Gesellschaft zu sein, dass die ein wenig verloren geht, wenn man an der Bushaltestelle steht und sofort das Handy zückt, was man ja macht und sich beschäftigt. Also das Unbeschäftigtsein, Langeweile auszuhalten und eben nicht sofort eine Abfuhr zu haben in den diversen Social Medias, in Apps und so weiter. Das ist etwas, was es zu erlernen gilt. Und was wir jetzt als Forscher sagen würden, das muss man betrachten. Also wie verändert sich Welt, wie verändert sich auch dieses das Verhalten von Menschen in diesen Phasen?
Da möchte ich auch gern zustimmen, dass die Achtsamkeit dadurch verloren gehen kann. Es kann schon heilsam sein, ganz bewusst die Sonne wahrzunehmen, den Wind wahrzunehmen, sich die neuen Frühlingsfarben anzuschauen, zu schauen, wie andere Menschen miteinander vielleicht, wie Sie sagen, an der Bushaltestelle interagieren. Das verbindet mich auf jeden Fall mit der Welt und kann so schon niederschwellig dieses Einsamkeitsgefühl minimal lindern.
Dazu passt auch, was uns Salome Siebel geschrieben hat, nämlich wie schwer das ist, eigentlich Einsamkeit bei sich selbst zu erkennen. Sie schreibt, ich bin 33 Jahre alt und würde aus eigener Erfahrung mit mir selber, aber auch in der Zusammenarbeit mit Kindern noch viel früher ansetzen. Überhaupt in der Lage zu sein, die eigenen Emotionen lesen zu können und festzustellen, dass es sich dabei um Einsamkeit handelt und das vor sich und anderen zugeben zu können, ist ein Lernprozess, der uns viel auch nicht beigebracht wurde. Wir müssen da noch viel früher ansetzen, um ein solides Selbstkonzept zu entwickeln, was, denke ich, eine Herausforderung ist, weil unsere Elterngeneration das auch nicht gelernt hat. Also ein Aufruf dazu, tatsächlich das, was Sie sagen, Achtsamkeit, Aufmerksamkeit dahin lenken. Wie geht es mir eigentlich, wie fühle ich mich, um dann überhaupt ansetzen zu können, irgendwas zu verändern? Wenn ich das nicht fühlen kann, wenn ich das nicht wahrnehmen kann, kann ich auch nichts tun, richtig?
Genau, da auch die Arbeit ganz früh anzusetzen, nämlich in der Familie, mit meinen Kindern oder untereinander. Kinder beobachten ja auch vielleicht, was Eltern tun, was Geschwister tun, über Gefühle angstfrei sprechen zu können und eben nicht, sage ich mal, eine negative Reaktion zu erhalten, wenn ich mich beschwere über etwas, was meine emotionale Welt angeht, ne? Oder nicht höre, aber du hast doch alles, ist doch alles in Ordnung, du gehst doch Samstag dahin, Sonntag hierhin, aber zu sagen, ja, ich habe trotzdem ein Gefühl von Einsamkeit und ich möchte darüber sprechen. Wenn man das in seiner Kindheit und Jugend übt, ist es natürlich auch später einfacher, seine Gefühle angstfrei zu artikulieren. Einige Menschen haben regelrecht Angst vor negativen Emotionen und versuchen, diese tunlichst zu verhindern, was natürlich nicht funktioniert. Diese Emotionen kommen anderweitig irgendwie wieder hoch, sei es auch in somatisierter Form durch Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Appetitveränderungen.
Das heißt, es geht darum, im Grunde einen Umgang mit Emotionen zu finden.
Genau, und dann eben auch dann entstigmatisiert, wie der Zuhörer gesagt hat, auch frei darüber sprechen zu können. Das Sprechen ist schon eine größere Entlastung, als man vielleicht ahnt.
Kerstin Jäger hat uns geschrieben, dass sie noch früher ansetzen müsste eigentlich. Sie sagt, heute arbeite ich als Kinderbetreuerin in Privathaushalten. Die Einsamkeit der Kinder, die ich hier im Alter von 0 bis 5 antreffe, erschüttert mich immer wieder. Von außen ist das oft kaum erkennbar. Gerade die Familien, die sehr perfekt wirken, Eltern, die sich scheinbar besonders liebevoll kümmern, beherbergen leider oft Kinder, die sich nicht gesehen und verstanden fühlen. Ich bin fest überzeugt, dass Vertrauen in soziale Beziehungen und die Erfahrung nährender Nähe ist nie so wichtig wie im Kleinkindalter. Thomas Kempe-Wendler hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Kempe-Wendler. Sie haben selber Kinder, das ist das Einzige, was ich weiß von Ihnen.
Genau, ne? Wie gesagt, ja, Kempe-Wendler, ich bin 52 Jahre alt und bin alleinerziehend. Meine Frau ist vor 8 Jahren verstorben. Und ich habe natürlich bei meinen Söhnen festgestellt, das ist ein sehr spannendes Thema übrigens, ne? Das wurde auch in Corona angesprochen, und habe natürlich bei meinen Söhnen festgestellt, dass sie völlig unterschiedlich sind. Ne? Mein älterer Sohn, der wird 25, studiert in Leipzig. Mein jüngerer Sohn hat gerade das Abitur geschrieben, ne, hat es auch bestanden.
Herzlichen Glückwunsch.
Es sind aber doch ganz gravierende Unterschiede festzustellen. Ne. Wir sprechen die ganze Zeit von Einsamkeit, durch dass die Kontakte bloß über Social Media und so weiter. Ich wollte zum Thema einfach mal meine Geschichte kurz erzählen. Und zwar, ich bin dann irgendwann mit meinen Kindern natürlich alleine gewesen, ne, musste Verantwortung übernehmen und so weiter. Und habe bei meinem jüngeren Sohn, der sich da auch festgestellt hat, auch in die Social-Media-Geschichten. Ne? Er hat dann auch angefangen, Instagram und was es da alles gibt, Facebook, und ganz schlimm finde ich ehrlich gesagt Be Real. Das ist ja auch gerade bei den Teenagern so eine Sache. Und habe eben auch festgestellt, dass er dort sich zurückgezogen hat, und das Ganze hat eigentlich verschärft die Corona-Zeit. Die Kinder wurden von heute auf morgen gezwungen, über soziale Netzwerke zu kommunizieren. Und dort bei meinem jüngeren Sohn habe ich festgestellt, er ist nie wieder richtig losgekommen davon. Ich suche immer die Kommunikation für ihn, erkläre ihm das immer, aber ohne sein Smartphone geht in seinem Alltag gar nichts mehr. Er versucht sich darüber zu organisieren, er hat sich da auch eine gewisse Abhängigkeit, habe ich da festgestellt. Er ist jetzt nicht vereinsamt, ne? Aber ich stelle bei ihm fest, im Gegensatz zu meinem älteren Sohn, wo die Technik noch nicht so fortgeschritten war, das spielt ja auch ganz groß mit rein. Das wird ja immer rasanter. Es kommt ja jeden Tag was Neues auf den Markt, gerade mit diesen Apps und so weiter, wo die Kinder versuchen, trendy zu sein, mitreden zu können. Ich sprach gerade Be Real an. Das ist, bis vor einem halben Jahr wusste ich gar nicht, was das ist. Wissen Sie, was Be Real ist?
Ja, erzählen Sie es uns nochmal kurz. Sie
sind jetzt. Das ist so eine Art, eine Kommunikationsplattform, wo die Kinder eine Nachricht bekommen, sie müssen jetzt aus ihrem realen Leben ein Bild posten. Da fotografieren die irgendwas. Und müssen das reinstellen, um irgendwelche Punkte oder Flammen zu bekommen, um mehr und weiter zu kommunizieren zu können. Wo ich mein Kind gesagt habe, das ist doch völlig irre. Dein Telefon sagt mir, fotografier dich jetzt, wo du gerade bist, damit du mit deinen Leuten weiter kommunizieren kannst.
Gleichzeitig empfinden das ja viele junge Menschen gerade das als verbindend, weil es eben nicht eine gestellte Realität ist, sondern eine Realität, die jetzt in diesem Moment gerade passiert. Herr Kempe-Wendler, ich werfe das mal in die Runde. Vielen Dank. Das ist unterstützt auch, was ein anderer Hörer uns geschrieben hat, dass viele Menschen verlernt haben, Kontakte zu machen. Wie kann man das lernen, wieder neu lernen oder überhaupt lernen, wenn man das nicht gelernt hat? Und vielleicht auch in Verbindung, wir haben gerade gehört von Herrn Kempe-Wendler, der Einfluss von der Pandemie, in der ja auch viele junge Erwachsene ins Homeoffice gegangen sind und das jetzt teilweise als großer Schritt empfunden wird, wieder in die sozialen Kontakte zu gehen, weil es manchmal auch als anstrengend empfunden wird. Frau Kamani.
Also lernen, man muss es natürlich tun, da führt kein Weg dran vorbei, aber man kann natürlich auch wieder in kleineren Dosen anfangen. Ne? Wenn ich zum Beispiel nach der Corona-Pandemie es als sozial sehr energieraubend, als erschöpfend empfinde, mich nach der Arbeit noch mit Menschen zu treffen oder eben den ganzen Tag, 3 bis 4 Tage die Woche im Büro zu verbringen, wenn ich die Mittagspausen nicht mehr als bereichernd, sondern einfach als Zeitverlust, als kraftraubend empfinde etc., dann kann ich mir kleine Schritte vornehmen und sagen, okay, ich möchte wieder mehr soziale Teilhabe, ich möchte wieder mehr nach draußen und setze mir da erstmal kleine Ziele. Mach es erstmal einmal die Woche oder nehme mir vor, nicht mehr als 1 bis 2 Verabredungen pro Woche. Halte mir ganz gezielt bestimmte Tage frei, kein Partner, keine Freundschaften, sondern nur ich und ich weiß nicht, schöne klassische Musik hören, spazieren gehen, was lesen, vielleicht auch meine Lieblingsserie schauen, auch wenn das wieder Richtung digital ein bisschen sich bewegt, ne? Aber auch hier macht die Dosis das Gift. Also es führt kein Weg dran vorbei, irgendwie dann zu starten, wenn man das möchte, aber niemand erwartet, dass man von 0 auf 100 aufdreht und alles an Social Media und Homeoffice etc. vergisst. Das ist gar nicht möglich so.
Herr Landes, Sie haben ja auch Forschung darüber, was der Zusammenhang mit Corona ist. Kennen Sie dieses Phänomen, diese Einsamkeit des nicht mehr wieder raus können wollens?
Ja, ich glaube, man muss an der Stelle unterscheiden zwischen so etwas wie situative Einsamkeit, die eben mal da ist, vielleicht auch durch ein Lebensereignis, oder eben, wenn es schon chronifiziert ist. Und die Wege sind durchaus unterschiedlich. Ich glaube, diese situative Einsamkeit, da stimmt das genau, Stück für Stück wieder rausgehen, gucken, dass ich nicht nur online, sondern auch offline Kontakte pflege, unter Leute gehen. Bei chronischer Einsamkeit hilft manchmal tatsächlich nur professionelle Hilfe. Was die Pandemie angeht, befinden wir uns nach wie vor, finde ich, in einem größeren soziologischen Experiment. Also wir wissen nicht genau, wie diese Kohorte, wie diese Generationen von jungen Menschen, die das eben sich zurückziehen mussten, wie sie jetzt herauskommen, wie sie gut herauskommen, in welchen Mengen. Dazu kommt eben Social Media mit den ganzen Dingen, die wir schon diskutiert haben, und so dieses allgemeine Gefühl von Krisenhaftigkeit in der Welt und die Gedanken, was kommt in Zukunft auf mich zu. Und das bildet so einen Lebensraum junger Erwachsener, junger Menschen in diesen Koordinaten, den wir, also ich würde von Forschung sagen, noch nicht gut genug kennen, um jetzt genau zu sagen, das und das hilft. Man kann sozusagen, man muss da, glaube ich, demütig dran gehen und lernen und durch solche Schilderungen, wie wir sie jetzt auch haben, lernen, was hilft und was brauchen die Menschen an der Stelle.
Kurz vor Schluss der Sendung haben wir noch eine Hörerin, nämlich Claudia Schmidt aus Freiburg. Guten Morgen, Frau Schmidt. Können Sie uns kurz erzählen, warum Sie sich einschalten möchten?
Genau. Mir ist aufgefallen, dass viele soziale Begegnungen, bei denen man versucht, gegen die persönliche Einsamkeit was zu unternehmen, was mit Leistung zu tun haben. Das heißt, man geht irgendwie in den Tanzkurs und da muss man dann zeigen, was man kann. Oder man trifft sich mit Freunden und man versucht, da irgendwie amüsant und interessant zu sein. Oder auch in der Partnerschaft, in der Familie. Und was ich finde, was stark zurückgegangen ist, das sind Orte, an denen man einfach da sein kann, also sowas wie in der Nachbarschaft, dass man irgendwie vor dem Haus sitzt, auf der Straße sitzt und da kommen dann andere Menschen vorbei und die kennen einen dann und die sagen dann Hallo und man wechselt vielleicht ein paar Worte. Und ich glaube, dass dadurch das Gefühl von wahrgenommen zu werden und in irgendwie so die Art Kontaktknospen, die man hat, dass die gefüllt und befriedigt werden durch dieses einfache, oh, hallo, ich sehe dich, ich habe dich gesehen und wie geht's dir eigentlich? Und wenn man möchte, kann man darauf was antworten und das ausbauen. Und wenn man nicht möchte, muss man nicht. Und ich glaube, diese Orte, die sind sehr zurückgegangen. Es gibt wenige Orte, wo wir einfach jemanden begegnen oder auch jemand begegnen, vielleicht den wir schon mal kennen. Einfach so geografisch, ja, weil man eben in der Nähe wohnt oder so. Also, dass man sich nicht zielstrebig irgendwo hinbegeben muss. So, ich gehe jetzt in den Kindergarten, da hole ich mein Kind ab und danach gehe ich aufs Sommerfest und da muss ich gut ausschauen und dann muss ich mit dem und dem sprechen und da muss ich irgendwie performen, sondern ich bin einfach da und kann jemandem Hallo sagen und der sagt mir Hallo. Genau, ich glaube, würde man mehr solche Orte schaffen, wie man das zum Beispiel auch gemacht hat in Stadtvierteln, die man verkehrsberuhigt hat, dauerhaft, wo man dann festgestellt hat, da setzen die Leute sich hin und gucken einfach nur und setzen sich vielleicht dann zusammen in einer Gruppe, dass daraus sich was entwickeln kann auf ganz, ganz niederschwellige Art, was vielen Menschen aus unterschiedlichen Generationen und in unterschiedlichen Lebenssituationen helfen könnte.
Also auch eine Aufgabe für uns als Gesellschaft, mehr Orte der Begegnung schaffen. Vielen Dank, Frau Schmidt, dass Sie angerufen haben. Ich habe noch zwei Tipps sozusagen von Ursula Lemke. Einer, die Jugendlichen bräuchten einen Tutor, Coach, der ihnen hilft, sich zu orientieren oder sie gar in soziale Netzwerke einführt. Das Internet kann in diesem Fall die Face-to-Face-Beziehung nicht kompensieren, da es keine ganzheitliche Beziehungsstruktur ist. Und Herr oder Frau Kramer haben geschrieben, die Schaffung von Medienkompetenz und psychologische Hilfe sind der Schlüssel und eine Gesellschaftsaufgabe. Einsame Menschen brauchen Gemeinschaftserfahrung, sie sehen sich nach wahrer Mitmenschlichkeit. Wir sind fast am Ende der Sendung. Noch ganz kurz zusammenfassend von Ihnen dreien. Ihr Tipp, Ihre Empfehlung, was ist der wichtigste Schritt, die beste Strategie, um aus der Einsamkeit herauszukommen? Ganz, ganz kurz bitte, Herr Langenkamp, fangen Sie an.
Für mich wäre das tatsächlich die bestehenden Kontakte, die man hat, Familie, Freunde, wirklich auch zu nutzen. Das heißt, Vertrauen zu diesen Menschen zu haben, über seine Gefühle zu sprechen und die sozialen Ressourcen, die man hat, nicht schleifen zu lassen. Analoge Beziehungen sind wertvolle Beziehungen, die darf und soll man auch pflegen. Mhm. Und gleichzeitig darf man auch nicht Digitalmedien dämonisieren.
Vielen Dank. Herr Landes, Ihr kurzes Abschlusswort, ganz kurz bitte.
Ja, gegen Einsamkeit helfen gute Primärbeziehungen. Also sich anderen zumuten, andere aushalten, in Freundschaften eingehen und auf die Nachbarinnen, Nachbarn achten, also in Beziehung gehen, das hilft.
Frau Kamani.
Auch authentische Beziehungen, keine Angst davor haben, mich mitzuteilen, mich meinen Gefühlen zu widmen, aber auch mal die Antriebslosigkeit, sofern das möglich ist, ganz aktiv überwinden.
Wie funktioniert das? Ganz kurz noch.
Indem ich es einfach tue und mir das Erfolgserlebnis abspeichere und versuche es zeitnah zu wiederholen.
Trotz Insta, Tinder und WhatsApp, warum sind viele junge Menschen einsam? Das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei Dr. Nazanin Kamani, Ärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, beim Soziologen und Einsamkeitsforscher an der Frankfurter Goethe-Universität, Dr. Alexander Langenkamp, und bei Benjamin Landes, Direktor des Instituts für Sozialarbeit und Sozialpädagogik und Leiter des Kompetenznetzes Einsamkeit. Herzlichen Dank Ihnen allen und wir danken besonders natürlich auch Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails. Falls Sie nicht zu Wort gekommen sein sollten, wie immer lesen wir das gleich alles nochmal in der Redaktion nach. Für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, entspannten Tag wünsche ich Ihnen.